Münchner Kirchenradio. Total sozial.
Willkommen zu unserer heutigen Folge von Total Sozial, in der wir über ein drängendes Thema sprechen, Wohnungslosigkeit. Daher der Titel unserer Folge Wohnungslos und unsichtbar, der stille Notstand vor unserer Haustür. Wohnungslosigkeit betrifft manchmal Menschen, die man gar nicht in dieser Situation erwarten würde. Gleich zu Beginn hören wir dazu Christian, 55 Jahre alt, gebürtiger Münchner, der gerade nach vielen Jahren endlich wieder eine eigene Wohnung gefunden hat.
Ich bin 2012 auf 2013 erfolgreich geschieden. Damals hat es sehr drastische Konsequenzen für mich gehabt. Bin halt aus der Wohnung gegangen, aus der gemeinsamen, weil die war auch ziemlich groß und ziemlich teuer. Ich war 30 Jahre in der Gastronomie und bin dann in der Hoffnung, dass ich gleich eine Wohnung bekomme, blauäugig einfach auf die Wohnungssuche gegangen. Habe dann keine Wohnung bekommen, habe dann teilweise im Restaurant geschlafen. Und bin zum Duschen, dann habe ich mich im Fitnesscenter angemeldet. Ja, und dann war eben der Weg auf die Straße, direkt auf die Straße. Und dort habe ich dann über 5 Jahre gelebt. Und dann hatte ich eine Beraterin und die hat dann nach sämtlichen Versuchen, mich in WGs unterzubringen oder sonstiges, hat die mir eben vom Clearinghouse erzählt. Ja, und dann bin ich ins Clearinghouse gegangen. Da habe ich mich dann angemeldet und dann ging plötzlich alles rucki-zucki. Und ich habe dann erkannt, wie schön es sein kann, wenn man ein eigenes Zimmer hat, ein eigenes Apartment, Dusche, ein Bett. Das war nach über 5 Jahren auf der Straße. Also meines Wissens nach ist es so, dass im Clearinghouse, das ist eine so Übergangsvermittlungsbleibe, dass man nach einem Jahr, nach 1,5 Jahren, sollte man dann schon eine eigene Wohnung gefunden haben. Das war bei mir nicht so. Ich war da fast 6 Jahre. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe natürlich auch einiges getan, dass ich eine Wohnung finde. Das hat halt nicht geklappt. Ich habe 30 Jahre in der Gastronomie die Steuern ans Münchner Finanzamt gezahlt und habe immer in München gewohnt. Aber meine letzte Bleibe war 30 Meter vom Münchner Ortsschild entfernt und somit war ich kein Münchner. Wenn du nicht in München bist, musst du 5 Jahre gemeldet sein in München und dann kannst du dich auf eine Wohnungssuche bewerben. Also eigentlich unfassbar, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke. Und nach einigen Bewerbungen und nach einigen Objekten, die ich mir angeschaut habe, hat es dann auch wirklich geklappt zu einem Zeitpunkt, als ich eigentlich schon selber nicht mehr daran gedacht habe. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch durchgehalten hätte, wenn eben das Clearinghouse 2019 nicht gewesen wäre. Das kann ich mit Fug und Recht sagen, da hat mich der liebe Gott nochmal an der Hand genommen.
Eine lange Zeit ohne feste Bleibe, das Schicksal vieler Menschen, die wie Christian in eine Spirale geraten. Doch wie kommt es, dass immer mehr Menschen in solche schwierigen Lagen geraten? Um das besser zu verstehen, spreche ich heute mit Ludwig Mittermeier von der Geschäftsleitung des KMFV. Das ist der katholische Männerfürsorgeverein. Er kennt die Herausforderungen der Wohnungslosigkeit aus erster Hand. Herzlich willkommen, Herr Mittermeier.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
Herr Mittermeier, wenn wir von Wohnungslosigkeit sprechen, denken viele zunächst an Menschen ohne Arbeit oder Menschen in besonderen Notlagen. Aber immer öfter sieht man, dass auch Menschen mit regulären Jobs oder Rentner betroffen sind. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Situation in den letzten Jahren verändert?
Ja, das ist immer so schwierig, an einzelnen Punkten das festzumachen. Ich würde mal so eine Überschrift wählen. Wohnungslosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das hat sich vielleicht verändert zu Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit. Da unterscheiden wir ja noch vor 10, 15 Jahren. Es ist nicht mehr der alleinstehende Mann, der ausschließlich der Alkoholprobleme hat oder eine Suchtproblematik hat. Es ist nicht mehr das klassische Bild auf der Straße. Immer mehr Familien geraten in Wohnungslosigkeit oder was man als Familien definiert, alleinerziehende Frauen mit Kindern. Wir haben allein dafür 3 Einrichtungen, wo nur Familien mit Kindern in unseren Einrichtungen der Flexiheime untergebracht sind. Und wie Sie schon angesprochen haben, zunehmend ist es so, dass Menschen auch wieder sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und trotzdem keine Wohnung finden.
Jetzt ganz naive Frage für jemanden, der eine Wohnung hat. Warum? Wie kommt das? Wie kann das sein, dass jemand eine Wohnung hat? Ist das der teure Wohnraum in München oder ist das ein bundesweites Phänomen?
Ich glaube, dass es eine Geschichte ist, die sich überwiegend in den Ballungsräumen abspielt, bundesweit. Und bei uns hier, würde ich sagen, mittlerweile in fast ganz Oberbayern und in München halt ganz im Speziellen. Die Mietpreise sind extrem hoch und der Mechanismus, den wir haben oder der sich, wenn man es mal ein bisschen plakativ sagt, wenn man alles dem Markt überlässt, regelt der Markt alles, aber der Markt regelt Angebot und Nachfrage. Und es ist einfach so, dass wir insbesondere in München eine viel größere Nachfrage nach Wohnraum haben, als das Angebot, das zur Verfügung steht. Von daher gibt es, wenn ich jetzt schaue, vor ein paar Wochen war in der Süddeutschen Zeitung wieder der aktuelle Bericht darüber, wie hoch die Mietpreise in München sind. Und wenn ich da schaue, dass wir bei Neubauwohnungen bei über 24, 25 Euro sind und im Durchschnittsbereich wir auch bei 18, 19 Euro sind pro Quadratmeter. Und Sie mal vergleichen, wie viele Menschen wir hier in so einer Stadtgesellschaft brauchen, dass unsere Stadtgesellschaft funktioniert. Und es geht los bei dem, wenn Sie einen Kaffee to go haben wollen, dass Ihnen jemand den Kaffee to go verkauft, dass jemand in der Gastronomie bedient, dass er in den Reinigungsbereich tätig ist. Und wenn Sie dann schauen, was diese Menschen verdienen im Monat, wenn wir vom Mindestlohn ausgehen, dann sind wir da bei 1600 Euro und dann haben Sie Mietpreise, die ich gerade genannt habe, dann ist es natürlich klar, dass es schwierig ist, mit einem Arbeitsplatz sich auch noch eine Wohnung leisten zu können. Und deswegen würde ich sagen, ist die Wohnungslosigkeit, ich wiederhole das gerne nochmal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist kein Thema mehr für Randgruppen, auch wenn immer wieder Gruppen mit speziellen Problemlagen überwiegend davon betroffen sind. Und Sie haben es gehört in dem Eingangsstatement, es ist nicht so, dass einfach eine ganz schwierige Lebenssituation, Umstände, Scheidung, Trennung, Verschuldung, psychische Erkrankungen auch dazu führen können, dass man plötzlich keine Arbeit mehr hat und dann sind Sie in dem Kreislauf drin.
Also man kommt schnell rein, es kommen andere Gruppen rein, die in die Arbeitslosigkeit, ja, in die Wohnungslosigkeit. Sind es mehr Leute geworden?
Es ist ein Auf und Ab. Also ich bin jetzt 10 Jahre hier in München und es waren mal 5.000, 6.000, dann waren es 9.000, dann waren es 7.000, dann ist jetzt, glaube ich, sind wir bei 11.000 von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen in München. Von daher geht es immer auf und ab. Tendenziell steigt es. Allerdings ist natürlich auch die Fluchtbewegung aus der Ukraine, ist natürlich auch ein Punkt, den dürfen wir nicht wegdiskutieren, der natürlich auch dazu führt, dass mehr Menschen im System sich befinden. Aber ich würde mal so sagen, es ist eine Konstant irgendwo zwischen 7.000 und 10.000 akut von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen in München. So nach der Statistik der Landeshauptstadt München. Und die Landeshauptstadt München ist eine der wenigen großen Kommunen oder überhaupt in Bayern, die wirklich regelmäßige Statistiken von sich geben. Mhm. Wenn Sie mir da noch einen Satz dazu sagen lassen, auch zur Statistik. Und da ist auch nochmal interessant, dass in dieser Statistik 1700 Kinder unter 18 Jahre mit dabei sind, die in einer manifestierten Wohnungslosigkeit sich befinden.
Bedeutet das, deren Eltern sind wohnungslos und dadurch, ja, sind auch die Kinder dann wohnungslos. Ja. Wie kommen die in so eine Situation? Wir haben vorhin ein Beispiel schon gehört, aber was ist der Klassiker oder was ist typisch? Was hat sich herausgebildet im Laufe der Zeit, wo man sagen kann, ja, heute ist es so?
Wenn Sie eine alleinerziehende Frau hier nehmen, die nur Teilzeit arbeiten kann, die Wohnung sich nicht mehr leisten kann oder wenn eine Erkrankung mit dazukommt von einem der Elternteile, wenn man Arbeitsplatzverlust hat, dann kommt es ganz schnell auch zu einer Kündigung der Wohnung und dann steht man auf der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße.
Wie finden die Leute zu Ihnen?
Die Leute finden zu uns, die Stadt München hat ja mit uns sozialen Trägern, und es gibt ja mehr wie den katholischen Männer- und Fürsorgeverein, die Unterbringung in Sofortunterbringungseinrichtungen organisiert. Das heißt, es gibt sogenannte Beherbergungsbetriebe oder Flexiheime. Dort werden die Menschen von der Stadt zugewiesen und untergebracht und wir betreiben die. Das heißt, wir machen dort vor allem sozialpädagogische Betreuung und Begleitung. Als Beispiel, das Amt für Wohnung und Migration meldet sich eine Mutter mit Kind oder Vater mit Kind, auch das gibt's, oder auch Mutter und Vater mit Kind. Also es gibt alles, was man unter Familie so definiert. Und das Amt für Wohnung und Migration schaut, wo gibt's freie Plätze und weist es dann zu, zum Beispiel in unserer Einrichtung in der Kistlerhofstraße, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dort, wenn die wissen, da ist eine Freimeldung oder ist ein freier Platz, dann kriegen die dort ein entsprechendes Zimmer oder ein kleines Apartment, wo sie dann mit den Kindern wohnen. Und dort sind von uns Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und Erzieherinnen beschäftigt. wichtig, dann auch die Betreuung übernehmen. Gucken, dass das, wenn es um Schulden geht, dass man die Schulden abbaut, dass man wieder in den Arbeitsprozess kommt, dass die Kinder in eine geregelte Kinderbetreuung kommen. Also das ist dann der Part, den wir übernehmen, um so nochmal zu gucken, dass sich auch wieder Perspektiven entwickeln können.
Jetzt wollte ich kurz auf Ihren Namen zu sprechen kommen, den Namen Ihres Vereins, der Katholische Männerfürsorgeverein. Jetzt sagen Sie gerade, Familien sind schon dabei. Sind Sie auch für Frauen zuständig? Machen Sie mittlerweile alles, weil einfach das Problem so groß geworden ist?
Schon seit langer Zeit. Also der Katholische Männerfürsorgeverein ist überwiegend, natürlich haben wir noch Einrichtungen, wo überwiegend auch oder ausschließlich Männer untergebracht sind, wenn man an die Männerwohnheime denkt, die wir haben. Aber insgesamt haben wir Kinder, Frauen, Paare, also wirklich die ganze Bandbreite.
Und darunter auch Leute, die langfristig wohnungslos sind, und dafür haben Sie extra ein Quartier geschaffen.
Naja, das Quartier, Sie sprechen es auf Mittenheim an. Ja. Da schaffen wir jetzt kein Quartier für Wohnungslose, sondern das ist ein Quartier, eine Quartiersentwicklung, wo wir versuchen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und zwar für die Allgemeinbevölkerung grundsätzlich, weil die beste Voraussetzung, nicht wohnungslos zu sein, ist es, Wohnraum zu haben, den man sich leisten kann.
Das heißt aber, Sie gehen mit gutem Beispiel voran und schaffen Wohnraum für Menschen in einer Situation, in einem Umfeld, das nicht so ganz leicht ist.
Ja, ich würde sagen, dieses Engagement ist Teil der gelebten gesellschaftlichen Verantwortung des KMV, indem wir versuchen, unseren Anteil dazu beizutragen, dass es, ich tue mir immer schwer mit dem Begriff bezahlbar, aber ich würde mal sagen, zumindest mietpreisgedämpften Wohnraum anzubieten.
Verraten Sie uns noch, was dieses Projekt konkret ist. Wie sieht das aus? Wie muss ich mir vorstellen? Wie groß ist das?
Ja, das hat sich so entwickelt, dass wir in Oberschleißheim, in dem Ortsteil Mittenheim, haben wir größere Grundstücksflächen zur Verfügung, und so vor 8 Jahren haben wir mal angefangen zu überlegen, können wir nicht dort irgendwo unseren Beitrag dazu leisten, nicht nur Grundstücke gewinnbringend zu veräußern, was wir eh nicht tun, sondern statt maximaler Rendite mal ein bisschen in Richtung Gemeinwohlorientierung zu schauen. Das finde ich insgesamt gut für die Zukunft. Und haben dann die letzten 4-5 Jahre mit der Gemeinde zusammen und mit einem Partner zusammen 4 Baugrundstücke entwickelt. Auf diesen Grundstücken entstehen jetzt ungefähr 400 Wohnungen für 800 Personen. Und es wird ein guter Mix. Du brauchst für ein Quartier einen guten Mix zwischen einem Teil Eigentumswohnungen, dann 100 Wohnungen einkommensorientiert geförderter Wohnraum. Das heißt, dort können Menschen einziehen, die gewisse Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Das ist ja in München relativ hoch. Nur als Beispiel, das kann auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kommunalen Verwaltungen sein. Das können Kinderpflegerinnen aus den Kindergärten sein. Das kann die Verkäuferin, der Verkäufer sein, die dann entsprechend gefördert werden und die dann nach Abzug, also wir kriegen ungefähr 14 Euro, das kann man denen ganz, ganz offen sagen, aber die kriegen einen Zuschuss über den Landkreis, sodass die dann 7,50 Euro bis 9,50 Euro an Mietpreis wirklich haben. Das ist bezahlbar.
Aber Sie treffen eine Auswahl von Leuten, die da rein können?
Das braucht bestimmte Voraussetzungen, es geht über den Landkreis. Mhm. Der Landkreis München ist da mit entscheidend, wer da die Zugangsvoraussetzungen dafür erfüllt. Und ansonsten entstehen ja noch mehr Wohnungen, die wir so insgesamt vermieten, für Mietpreis von 14 Euro für Neubau mit den hohen Standards, die wir haben. Es ist ja nicht nur bezahlbarer oder mietpreisgedämpfter Wohnraum, sondern es ist wirklich ein Quartier, das sehr stark auf sozial-ökologische Schwerpunkte Wert legt. Also die Energieversorgung, KW40 Standard, sodass auch die Nebenkosten möglichst gering sind. Weil das ist ja oft das größte Problem, dass neben den Mieten auch noch hohe Nebenkosten entstehen. Mhm. Und insgesamt werden dann da, wie gesagt, mit der Quartierstreff, wo wir auch noch mehr die Begleitung und Unterstützung haben. Es werden auch der Pflege- und Krankenpflegeverein aus Oberschleißheim mit einer Demenzwohngruppe mit dabei. Es entstehen ein Wohnraum für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Mitarbeiterinnenwohnungen entstehen dort. Also das ist wirklich sehr, ja, für uns schon, ich finde, ein Leuchtturmprojekt, das in einer guten Kooperation steht zwischen einem Bauträger, der nicht nur baut, sondern mit uns auch Bestandshalter ist. Also auch der hält Wohnungen mietpreisgedämpft für einen längeren Zeitraum. Der Kommune, also Bauwirtschaft, Kommune und sozialer Träger. Ich finde das ein Paradebeispiel dafür, dass es auch geht, wenn man auf maximale Rendite verzichtet, was zu schaffen, was für diese Personengruppe entsprechend wichtig ist. Also Personengruppe meine ich für Menschen in Münchner Umgebung, sich bezahlbaren Wohnraum leisten zu können.
Wie steht das im Verhältnis zu den potenziell Wohnungslosen oder denen, die ganz dringend eine Wohnung suchen? Ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, 800 Wohnungen?
Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man Wohnraum schafft. Für das, wenn man mal schaut, allein in der Stadt München gibt es ungefähr 25.000 Menschen, die einen Anspruch hätten auf eine entsprechend geförderte Wohnung. Und die Stadt München kann im Jahr 2.800, 3.000 Wohnungen vergeben. Also wenn man so sieht, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber vielleicht ist es ein Beispiel, das wir bringen für gesellschaftlich verantwortliche Akteure aus dem Vorfallsbereich, aus anderen gesellschaftlichen Gruppen, die sagen, ja, wenn man gemeinschaftlich versucht, was zu tun, vielleicht entstehen noch mehrere solche Projekte.
München hat ja unglaublich viel reiche Firmen, große Firmen, viele Hightech-Firmen, Firmen, die im DAX vertreten sind. Sehen Sie die auch in der Verantwortung, hier tätig zu werden, um die Wohnungslosigkeit zu begrenzen?
Die würde ich massiv in der Verantwortung sehen. Weil was passiert denn, wenn ein Tech-Betrieb hier in München sich ansiedelt, ziehen in der Regel Menschen zu, die gut verdienen. Für die ist der Mietpreis auch hoch, aber leistbar. Die platzieren sich dann in Wohnungen oder nehmen die Wohnungen, die leistbar sind, treiben den Mietspiegel entsprechend hoch und der Mietpreis steigt. Also ich glaube schon, dass große Firmen oder insgesamt das, was wir früher, gab es das ja, dass es Werkswohnungen gab. Das Betriebe Werkswohnungen hatten, das ist ja fast komplett eingeschlafen. Und ich glaube schon, dass hier ein Riesenpotenzial wäre oder auch eine Verantwortung wäre von diesen Firmen, sich daran zu beteiligen. Deswegen wird Wohnungslosigkeit wahrscheinlich nicht auf Anhieb geringer, aber es gibt für mehr Menschen Wohnraum, der zur Verfügung steht und es findet kein Verdrängungswettbewerb statt.
Jetzt würde man vermuten, naja, wenn das jetzt erfolgreich war, dann werden Sie vielleicht noch mehr solche Anlagen bauen und das Problem dann dadurch mindern. Ist das möglich?
Für uns glaube ich nicht, dass das in absehbarer Zeit möglich ist, weil für einen Verein in unserer Größenordnung das schon ein gutes Projekt ist. Es ist gut zu machen, wir haben einen guten Partner. Aber jetzt sind wir erstmal froh, wenn das 28 dann wirklich steht, zwischen 26 ja. und 28. Und dann schauen wir mal, was sich alles noch ergibt. Aber im Moment gibt es dafür keine Planung.
Zur Größe Ihres Vereins, Sie haben gerade gesagt, ein Verein Ihrer Größe ist da möglicherweise zu klein. Wie groß sind Sie denn?
Naja, wir haben 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bieten im Moment ungefähr 1.900 Bettplätze an in München. Also klein sind wir so gesehen nicht mehr. Man wird wahrscheinlich von einem kleineren mittelständischen Unternehmen sprechen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ein soziales Unternehmen und kein Bauunternehmen. Nichtsdestotrotz nochmal, was für uns klar, wir tun das, weil wir darin die beste Prävention von Wohnungslosigkeit sehen, wenn Wohnraum geschaffen wird. Und das ist unser Anteil, den wir dazu beitragen wollen.
Und Sie stehen in Verbindung mit der katholischen Kirche, nicht nur im Namen, sondern ja. auch ideell und personell? Oder ja. wie verhält sich das Verhältnis ganz genau?
Naja, wir sind Teil der, also als Fachverband der Caritas sind wir Teil der karitativen Familie und damit sehen wir uns schon natürlich als Teil der Kirche. Kirche ist neben der Verkündigung auch Caritas und von daher haben wir da eine enge Verbindung. Unser Gründer war Pfarrer Adolf Mattes 1950, von daher gibt es da schon eine Tradition diesbezüglich und von daher haben wir auch gute Kooperationen mit der katholischen Kirche, mit der Erzdiözese hier in München, bei der Wohnraumbeschaffung, bei der finanziellen Ausstattung, beim Ausbau von Wohnraum. Es gibt bei uns, den verwalten wir, den Wohnungsnotfallfonds. Also das ist ein ganz wichtiges Instrument, wo Menschen, die jetzt zum Beispiel eine neue Wohnung kriegen, aber sie können sich jetzt keine neue Küche leisten oder sie bräuchten Kaution, die sie nicht leisten können, können sie einen Antrag stellen bei uns über Wohnungsnotfallfonds, der übernimmt das, entweder als Darlehen oder als festen Zuschuss. Und dieses Geld, 600.000 Euro in 3 Jahren, das wird gespeist zu 100% von der katholischen Kirche. Mhm. Oder auch unsere Krankenwohnung, die wir betreiben, ist zu Beginn zu 100% von der Erzdiözese finanziert worden. Und jetzt haben wir geschaut, dass immer mehr andere noch mit ins Boot kommen. Von daher erleben wir da schon eine große Unterstützung. Und das ist für uns auch wichtig, weil das uns in die Lage versetzt, dass wir schon immer wieder auch Dinge anbieten können, Dienste anbieten können, Menschen auch aufnehmen können in unsere Einrichtungen, dass wir immer sofort eine 100%ige Refinanzierung haben, weil wir wissen, dass wir da eine Unterstützung haben, auch von Seiten der Kirche.
Was kann denn die Kirche noch machen, wenn man sich das anschaut? Die Kirche selbst erlebt einen Mitgliederschwund, die Gelder sinken auch dadurch, die Steuereinnahmen werden weniger. Dadurch wird Kirche möglicherweise auch nicht mehr so handlungsfähig sein in Zukunft, zumindest in irgendeinem Prozentsatz wird sich das niederschlagen. Was würden Sie denn von der Kirche demnächst erwarten?
Ich würde mir wünschen, dass sie noch mehr in diesem ganzen Wandel, der gerade stattfindet, noch stärker auf diese sozialkaritativen Träger im Blick nehmen. Also dass sie zum Beispiel noch mehr, wenn es darum geht, dass Immobilien nicht mehr genutzt werden können, weil Gemeindezentren nicht mehr gebraucht werden in absehbarer Zeit oder andere Immobilien sind, dass man immer ein bisschen mehr drauf schaut, dass sie neben dem, was sie schon alles tun, da nochmal hergehen und sagen, okay, wir haben da die Verantwortung und auch hier nicht, dass wir Grundstücke maximal verwerten, sondern für soziales Engagement zur Verfügung steht.
Kirche kann was tun, Sie haben gerade gesagt, Kommunen können was tun. Was ist mit Firmen, mit Einzelpersonen? Wer kann noch was tun?
Naja, natürlich kann man bei uns zum Beispiel uns unterstützen. Wir haben eine Fachstelle Wohnraumakquise, wo wir versuchen, auf dem freien Wohnungsmarkt mit Immobilienfachleuten Wohnraum zu akquirieren für unsere Personengruppe, für Alleinstehende, für Frauen, für Familien, je nachdem. Und da sind wir immer auf der Suche nach, ich nenne es mal, sozialen Vermietern. Das heißt nicht, dass sie es umsonst hergeben müssen, sondern die einfach einen Wohnraum für diesen Personenkreis zur Verfügung stellen. Und wir garantieren, wir treten als Zwischenmieter auf, wenn das gewünscht ist. Und wir garantieren auch dafür, dass das entsprechend gut verläuft, das Mietverhältnis. Mhm. Aber die Bereitschaft, an unsere Personen zu vermieten, das wäre ein wirklich guter Beitrag.
So. Sie haben vorhin schon mal Ihr Projekt Krankenwohnung angesprochen. Ja. Das geht auch noch mal darüber hinaus. Leute, die eben ja wohnungslos und krank sind. Vielleicht können wir das noch mal kurz vorstellen. Was war der Auslöser für dieses Angebot? Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Der Auslöser dafür ist, dass wir die Situation haben in München, nicht nur in München, sondern darüber hinaus, dass auch Menschen, die wohnungslos sind oder obdachlos sind, also auf der Straße leben, hin und wieder einen Krankenhausaufenthalt haben. Und die Aufenthaltszeiten sind nicht immer so lang, dass man wirklich wieder fit ist nach dem Krankenhausaufenthalt. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, ganz bildlich, wenn ein Wohnungsloser oder ein Obdachloser, der von der Straße kommt, zur ambulanten Nachsorge entlassen wird auf die Straße, wo soll er hin? Wer versorgt ihn? Und das war so eine Motivation, die wir immer wieder erlebt haben. Vor allem, wir betreiben an der Pilgersheimer Straße unter Finanzierung der Stadt München betreiben wir eine Arztpraxis für Wohnungslose. Und da haben wir es immer wieder gemerkt, dass es einfach Menschen gibt, die Nachsorge brauchen, die eine Unterstützung brauchen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen damit einsteigen und haben dann eine Krankenwohnung jetzt mal mit 4 Plätze geschaffen, in denen Menschen dann untergebracht werden können, bis dann die Wunden verheilt sind, bis sie wieder soweit in der Regel in der Lage sind. Ja, dann in die Unterkunft wieder zurückzugehen und manchmal leider auch auf die Straße zurückzugehen. Wir versuchen das zu vermeiden, dass wir einfach versuchen, eine Wohnperspektive dann auch in dieser Krankenwohnung zu entwickeln.
Wie ist das denn, die Leute, die wohnungslos sind, sind nicht unbedingt nicht krankenversichert, aber es kommen schon welche vor, wo auch die Krankenversicherung nicht mehr vorhanden ist, oder?
Es gibt sowohl als auch. Also es ist nicht so, dass alle nicht krankenversichert sind, aber es gibt auch die, die eben, wie Sie gerade gesagt haben, wirklich nicht krankenversichert sind.
Sie würden ein Problem kriegen, wenn Sie jetzt zu einem normalen Arzt gehen so und der es, würde ja sagen, so sorry, es keine Karte. Ja,
ja, so ist es. Da gibt es natürlich jetzt hier in München, Gott sei Dank, auch eine Clearingstelle, die betreibt Kondrops und mit Unterstützung der Stadt München, die dann immer schauen, dass man das dafür auch Geld gibt zur Behandlung. Und bei uns in der Arztpraxis werden auch Menschen behandelt, die keine Krankenversicherung haben. Also die können da hinkommen, genauso wie in St. Benno. Die haben ja auch eine Arztpraxis, da läuft es ähnlich.
Und außerdem haben Sie auch noch ein Zahnmobil.
Das ist unser neuestes Projekt. Ja, das ist noch gar nicht richtig am Laufen, aber ist halt implementiert. Wir haben die Zahnarzthelferinnen eingestellt und das ist das Nächste, dass es auch da ein rollendes Zahnarztmobil in München gibt, wo wir Menschen auf der Straße versorgen. Wir haben das auch in der Arztpraxis. Es gibt auch ein rollendes Arztmobil von uns schon seit vielen Jahren. Das wird dreimal in der Woche fahren da die Ärzte mit Pflegekräften von den Barmherzigen Brüdern, das ist eine gemeinschaftliche Geschichte, fahren in München rum und versorgen abends Menschen auf der Straße.
Wie ist die Rückmeldung von Ärzten, die dort arbeiten? Was dringt zu ihnen, was erlebt wird dort?
Da wird erlebt, dass sie mit Krankheiten oder auch mit Wunden konfrontiert werden, mit behandlungsbedürftigen Krankheiten konfrontiert werden, die sie sonst in der alltäglichen Praxis als normaler Arzt nicht mehr erleben würden. Dass es einfach wichtig ist, auf die Menschen zuzugehen, weil sie aufgrund von schlechten Erfahrungen mit Gesundheitswesen, mit Scham oder sonstigen Themen nicht von sich aus zur Praxis gehen. Aber das ist viel Beziehungsarbeit, die da gemacht wird, auch von den Ärzten. Der Dr. Bolten hat das mal so schön erzählt. Und wenn er am Montag auf Tour ist und jemanden verarztet, irgendwo in der Brücke, und da kommt am Mittwoch wieder, dann geht er hin und schaut, ob es denen auch wirklich gut geht. Und das ist, denke ich, schon nochmal der Unterschied zu einer klassischen ärztlichen Behandlung.
Wenn also Leute in Lohn und Brot sind und Arbeit haben, dann haben sie die Möglichkeit, eher gesund zu sein. Wenn sie arbeitslos sind und auch noch wohnungslos sind, dann tendieren sie vielleicht auch noch dazu, dadurch krank zu werden, weil das einfach krank macht, diese Situation.
Ja, wir haben ganz starke, neben den ganzen körperlichen Erkrankungen, natürlich auch das Thema psychische Erkrankung spielt auch eine Rolle.
Und Sie helfen den Leuten, indem Sie zum Beispiel hier ein besonderes Projekt haben, das Landwerkprojekt, wo Leute eben auf einem Hof mitarbeiten können?
Naja, das ist eine Einrichtung bei uns draußen, auch wieder in Oberschleißheim, wo wir nicht nur bauen, sondern auch anpflanzen, säen und ernten, einen ökologischen landwirtschaftlichen Betrieb haben, Gärtnerei.
Das heißt, wenn ich die unterstützen möchte, dann kann ich da auch einkaufen gehen?
Ja, die Produkte, die die Menschen dort arbeiten, eben Menschen, die eine Suchterkrankung hatten, eine Arbeitslosigkeit hatten, die eine psychische Erkrankung haben und wohnungslos sind oder waren, haben da die Möglichkeit mitzuarbeiten, eine Beschäftigung nachzugehen im Gärtnereibetrieb. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht eine wichtige Tätigkeit.
Welche Voraussetzungen müssen Menschen mitbringen, die dort arbeiten wollen? Oder wie kommt man dahin, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Suchterkrankung hat und man weiß darüber, man hat eine psychologische Erkrankung, man weiß davon, das muss man ja auch erstmal wissen, das muss man erstmal diagnostizieren. Auch das ist ja oft gar nicht so einfach. Wenn ich zum Arzt gehe, der Psychologe sagt, ich habe überhaupt keinen Platz mehr, ich habe keine Zeit mehr, kommen Sie mal im halben Jahr wieder. Das ist ja ganz oft auch ein Kritikpunkt an dem System, was wir momentan haben. Also wie kommt man da jetzt als Betroffener hin und wie helfen Sie dann konkret?
Es gibt zwei Zugangswege. Das eine ist, Sie finden Aufnahme in unserem Haus, das dort betrieben wird, das Hans-Scherer-Haus. Da gibt es Voraussetzungen dafür, wird vom Bezirk Oberbayern dann über den Pflegesatz finanziert. Da brauchen Sie eine entsprechende Vorgeschichte. Und es braucht die Notwendigkeit und die Genehmigung des Bezirks. Dann sind Sie dort untergebracht und haben die Möglichkeit, dort mitzuarbeiten. Das zweite ist sogenannte Zuverdienst. Das nenne ich jetzt mal so Möglichkeiten, Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, die müssen nicht bei uns leben, sondern auch die kriegen vom Bezirk Oberbayern dann die Genehmigung, dort stundenweise mitzuarbeiten und wieder in eine Tagesstruktur zu kommen. Die kommen dann nur zum Arbeiten hin und leben dort nicht. Das sind die zwei Zugangswege. Ja, und um das geht es überwiegend, wieder in eine Tagesstruktur reinzukommen, Arbeitsabläufe mitzukriegen. Und da bietet sich einfach Gartenbau oder Landwirtschaft wirklich wunderbar an. Du erlebst genau, wenn du was säst, bis zur Ernte. Du siehst die Produkte, die entstehen. Die Produkte werden im Hofladen verkauft. Und du siehst, dass du einen Teil dazu beiträgst, dass was Produktives entsteht, was verkauft wird, was einen Nutzen hat. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Einmal, dass die eigenen Kompetenzen wieder ein Stück weit in den Vordergrund rücken und nicht nur die Probleme und die Defizite, sondern die Kompetenzen, das, was ich kann, was ich mitbringe. Und zum anderen auch so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Wenn man gemeinschaftlich sowas schafft und man fertig ist und man hat das abgeerntet und man sieht, dass das verkauft wird, gibt es ein gutes Gefühl und kann dazu führen, dass auch immer wieder mal wieder der Weg in eine reguläre Arbeit offen steht. Und von daher ist Arbeit und Beschäftigung insgesamt für unsere Arbeit ein wichtiger Punkt, nicht nur im Landwerk.
Abschließend würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen, wie sieht Ihre Vision für ein sozial gerechtes Zusammenleben in München aus oder in anderen großen Ballungsgebieten in Deutschland? Wo stehen wir als Gesellschaft in 10 Jahren, wenn es um das Thema Wohnraum und soziale Sicherheit geht? Was kann man da eigentlich erreichen?
Also für mich steht als Vision oben drüber, dass eine Stadt wie München auch in 10 Jahren eine inklusive Stadt ist, die Teilhabe gewährleistet und auch Teilnahme ermöglicht. Dass das möglich ist, bedarf es einer wirklich gut angelegten, und das würde ich mir wünschen, dass der Armutsbekämpfung ein wesentliches Thema ist. Denn wer arm ist, ist ausgeschlossen von Wohnraum, von Bildung, von Gesundheit. Und es wäre gut, wenn wir da Wege finden würden, das ein Stück weit zu reduzieren. Daran flankierend einfach ganz wichtig, alle Möglichkeiten zu prüfen, wie man Wohnraum schaffen kann. Na, vielleicht ist das auch so eine Vision, dass es gelingt, dass so eine Stadtgesellschaft auch die Wohnung haben, akzeptieren, dass man mehr schaffen muss, auch durch Nachverdichtung. Boden gibt's endlich, aber Nachverdichtungspotenziale gibt's, denke ich, noch mehr. Das wäre schön, wenn wir da ein Stück weit weitergehen können. Und wenn ich eines gelernt habe, auch aus Erfahrung aus diesen ganzen Projektentwicklungen in Mittenheim, ist es, wir können das nur anbieten und nur machen in Mittenheim, weil uns der Grund gehört. Und es braucht einfach einen anderen Umgang mit Boden. Das wäre eine gerechte Geschichte, aber die sind nicht nur auf München bezogen. Wenn wir, dann würde ich mir gerne auf meinen Hans-Jochen Vogel verweisen, der das schon 72 angehört und der hat auch, wie ich finde, ein gutes Manifest dazu geschrieben, mehr soziale Gerechtigkeit, indem man nochmal klar schreibt, Boden muss wie Wasser und Luft als Allgemeingut behandelt werden und darf nicht dem freien Spiel der Märkte überlassen werden, weil indem wir es dem freien Spiel der Märkte überlassen, ist es wesentlich dazu, dass die Bodenpreise hier bei uns in München ins Unermessliche gestiegen sind.
Bei uns ganz besonders, kann man bundesweit was dafür tun? Braucht es eine politische Entscheidung auf Bundesebene? Die Kommunen sagen ja immer, ja, das sind unsere Vorgaben und wir müssen uns an die Gesetze halten, wir müssen uns an die Marktwirtschaft halten natürlich. An welcher Stellschraube kann man Ihrer Meinung denn da am ersten drehen?
Naja, das wäre halt dann wieder so das Thema, trauen wir uns ran an das, was in der Verfassung steht, dass Eigentum verpflichtet oder in der bayerischen Verfassung steht, dass das, was an Bodenveräußerungen, was dann an Gewinn entsteht, auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen muss. Trauen wir uns daran und sehen das nicht nur als Sozialismus oder Kommunismus, sondern als normales Mittel, um Bodenpreise. Ich würde mal sagen, eine sozial gerechte Bodenordnung, glaube ich, wäre so ein wichtiger Punkt. Da gibt es auch Initiativen bundesweit, die sich darum bemühen. Ich glaube nur, dass der politische Wille in die 70er Jahre nicht dafür da war und ob er jetzt dafür da ist, weiß ich nicht. Wir tendieren einfach, ich habe es anfangs ja schon gesagt, sehr stark dazu, dass wir vieles dem Markt überlassen. Und der Markt regelt alles, aber in seinem Sinne. Und da geht es um Gewinne. Angebot und Nachfrage bestimmen im Markt. Und dafür ist, glaube ich, Boden nicht der richtige, ist nicht das richtige Objekt.
Herr Mittermeier, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke heute und in die wichtigen Projekte des KMFV. Ihre Arbeit zeigt, dass da die Wohnungslosigkeit kein unausweichliches Schicksal ist, sondern dass wir als Gesellschaft viele Möglichkeiten haben, positive Veränderungen zu bewirken. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.